Herzlich willkommen zu Maya Burkhardts Frauengeschichten. Mein Gast in dieser Folge ist die Schauspielerin Nina Hoss.
Ich lerne mich selber auch besser kennen durch diese anderen Figuren.
Meine Gesprächspartnerinnen sind oft Frauen, die in der Öffentlichkeit stehen. Häufig haben sie einen spannenden Lebensweg, einen interessanten Beruf oder auch einfach nur Erfahrungen gemacht, über die ich mit ihnen reden möchte.
Ich habe so ein Männertraum. Ich hätte gerne so eine Werkstatt, wo ich jederzeit rein kann und mit all diesen Werkzeugen an der Wand und dann loslegen kann.
Ich will mein Gegenüber nicht ausfragen, sondern wir wollen uns austauschen. Aber wenn ich jetzt meine Empfindung mal formulieren müsste, dann würde ich sagen, Sie sind von Ihrem unglaublich großen Erfolg völlig unbeeindruckt. Stimmt es?
Ja, ich finde den irgendwie nicht so wichtig.
Sie hat eine Vorliebe in ihrem Beruf. Sie spielt gerne Charaktere, die voller Widersprüche stecken. Und sie schafft es immer wieder, diese Figuren mit großer Glaubwürdigkeit darzustellen. Ihren Durchbruch feierte Nina Hoss mit dem Film Das Mädchen Rosemarie. Inzwischen spielt sie auch in internationalen Produktionen wie der US-Serie Homeland mit. Mich interessiert besonders ihre Haltung zum Schauspielberuf, ihre Erfahrungen, aber wir reden auch über ihr Elternhaus in Stuttgart, in dem interessante Leute aus Politik und Kultur ein- und ausgingen.
NDR Info. Maya Burkhardts Frauengeschichten.
Die Freude könnte nicht größer sein. Ich habe Nina Hoss eingeladen und die gute Nachricht, Nina Hoss hat die Einladung angenommen. Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Weil ich mich so freue, liebe Frau Hoss, habe ich mich entschlossen, Ihnen ein Buch zu schenken. Und zwar Glänzender Asphalt, eine Stadtrundfahrt durch Groß-Berlin, eine literarische Stadtrundfahrt. Da ich weiß, dass Sie eine begeisterte Wahlberlinerin sind. Und ich darf Sie mit einem Zitat zu Beginn konfrontieren von Alfred Polgar. Alfred Polgar, Literat, 1873 Wien geboren, 55 in Zürich gestorben, floh vor den Nazis, war Drehbuchautor in Hollywood, Autor für das Time Magazine. Zeit, mal wieder an Alfred Polgar zu erinnern. Und Alfred Polgar hat Folgendes gesagt. Ich zitiere, der zivilisierte Mensch hat einen Beruf. Dieser dient gleichsam als Schale, als Form, in die sich das Sein des Menschen, damit es nicht gestalt und zwecklos auseinanderlaufe, ergießt. Besonders in Berlin. Hier kann man es mit freiem Auge sehen, dass der Beruf den Menschen ausübt und nicht umgekehrt. Dass der Beruf den Menschen ausübt. Ist das eine Formulierung, eine Definition, wo Sie sich als eine Frau, die dem Schauspielberuf, wie mir scheint, ja regelrecht dient, können Sie sich darin wiederfinden? Beherrscht der Beruf Sie oder beherrschen Sie den Beruf?
Ja, wenn man das wüsste. Ich finde, da vermischt sich etwas. Also ich finde eigentlich dieses Bild der Schale oder sage ich mal des Rahmens, in die sich das Sein hineinfüllt oder begibt, das gefällt mir irgendwie. Also das hat was mit meinem Verhältnis zu meinem Beruf zu tun. Also ich wüsste nicht, wer ich wäre ohne diesen Beruf.
Ja, also es gab nie einen Beruf, der ernsthaft in Konkurrenz stand, als Sie Kind oder als Sie sehr jung waren, wo Sie dachten, ich könnte auch das machen.
Nee, immer nur in Bezug auf die Bühne. Also ich hatte mal eine Weile überlegt, als ich 16, 17 war, ich kam auf merkwürdige Weise, meine Eltern haben überhaupt nie Oper gehört, aber ich kam zum Operngesang und habe Unterricht genommen und habe dann gedacht, ach, vielleicht mache ich das, weil mir das so viel Freude gemacht hat, aber es wäre auch die Bühne gewesen.
Insofern, Ihre Mutter hat ja eine große Rolle gespielt bei der Berufsfindung, aber meine Frage hat den Hintergrund, dass Sie als ein taktloser Journalist Sie mal gefragt hat, was machen Sie denn, wenn der Erfolg mal aufhört? Und dann haben Sie wohl gesagt, da habe ich überhaupt keine Angst, da mache ich was mit Holz.
Ja. Das, was man alles immer so sagt.
Ja.
Und irgendwie ist da auch was dran. Nur wenn ich dann wirklich durchdenke. Also ich habe als Jugendliche tatsächlich angefangen zu schreinern, weil meine wunderbare Schule mir das ermöglicht hat. Also weil man da eben auch, es ging sowohl um das mit der Hand lernen, es war keine Waldorfschule wohlgemerkt. also dass man die Dinge auch mit der Hand erlernt und nicht nur mit dem Kopf, dass es da eine Verbindung gibt und so, habe ich eben Schreinerei gelernt und hatte da schon das Gefühl, das ist etwas, das liegt mir. Und diese Arbeit mit dem Holz und am Holz ist etwas, was ich nach wie vor bewundere bei anderen. Und ich auch wirklich gerne, ich habe so ein, wie so ein Männertraum, ich hätte gerne so eine Werkstatt, wo ich jederzeit rein kann und mit all diesen Werkzeugen an der Wand und dann loslegen kann. Aber das könnte mich, glaube ich, doch nicht vom Schauspielberuf abbringen. Also es wäre eine Katastrophe, wenn ich es nicht mehr machen könnte. Das, da müsste ich doch dann, würde ich jetzt sagen.
Ich halte vorsichtig fest, dass Sie dem Beruf eine Gestalt geben, aber der Beruf sie auch fest in den Fängen hat. Ich glaube, darauf können wir uns einigen, denn Nina Hoss ist zu Gast bei Meyer Burkhardts Frauengeschichten. Frau Hoss, Sie haben 2019 5 Filme gedreht. Ich erwähne nur einige. Das Vorspiel, dann Criminal mit Oliver Hirschbieger als Regisseur für Netflix, Shadowplay, Pelikan Blut, wo Sie eine Mutter spielen, die bis zur Selbstaufgabe ein Adoptivkind pflegt, erzieht, und eben auch Schwesterlein mit Eidinger. Was mir auffällt, sowohl bei Pelikan Blut als auch bei Schwesterlein spielen Sie eine Figur, die untrennbar von Ihrem Beruf oder Ihrer Berufung, besser gesagt, von Ihrer Berufung, die mit dieser Berufung verbunden ist. Und wenn man, Stichwort Schwesterlein, wenn man diesen Beruf wegnimmt, diese Berufung wegnimmt, bleibt, verzeihen Sie, nicht mehr viel übrig. Mhm. Ist das eine statthafte Definition oder regt sich Widerspruch bei Ihnen?
Puh, muss ich auch wieder sagen, wenn ich das wüsste. Ja.
Ja.
Also, weil ich darüber gar nicht nachdenken kann auf eine Art und Weise, weil es eben so viel Raum in meinem Leben einnimmt. Ja. Und wie ich eben sage, durch diesen Beruf, durch dieses permanente Beschäftigen mit anderen Lebenswegen und Schicksalsschlägen und man arbeitet ja wie so eine Psychologin, um sich an diese Figuren ran oder die zu durchdringen. Das gibt mir als Privatmensch natürlich auch was. Also ich kann das irgendwie gar nicht voneinander trennen. Ich lerne dadurch mich selber auch besser kennen, durch diese anderen Figuren. Ja, also wenn ich es wüsste, ich weiß es.
Hilft Ihnen, wenn Sie sich einer Figur nähern?
Ja.
Das ist ja wie ein Mensch, nehme ich an, wie ein leibhaftiger Mensch. Hilft Ihnen, wenn diese Figur Ihnen sympathisch ist? Oder ist es gleichgültig?
Ja, das Sympathische, darauf kommt es mir nicht so an. Also, sondern eher, wenn es da etwas gibt, was ich nicht gleich verstehe. Das ist eher das, was mich reizt. Also wenn ich merke bei einem Drehbuch, oder sage ich mal so, wenn ich merke, die Welt, in der diese Figur sich aufhält, macht etwas mit ihr. Und deswegen ist sie so, wie sie ist. Und sie will meistens, jede Figur, die erzählenswert ist, hat eine Intention.
Ja.
Die muss aus einem bestimmten Grund etwas tun. Und deswegen folgen wir ihr auch gerne. Und wenn das gegeben ist, das ist eher, wonach ich gucke, ob die dann sympathisch ist oder nicht. Ich möchte natürlich schon, dass man andocken kann. Also ich muss andocken können. Als allererste Publikumsperson muss ich, wenn ich das Drehbuch lese, andocken können an die Frau. Also ist da irgendwas, was sie mir auch sympathisch macht oder wo ich denke, das verstehe ich irgendwie. Nicht im Ganzen vielleicht, aber ich so wie dir ja auch auf merkwürdige Art und Weise bösartige Menschen irgendwie begreiflich erscheinen, weil man ja selber doch weiß, dass diese Gratwanderung, das ist ein etwas Schwieriges. Wann wird ein Mensch böse? Ist er immer nur gut? Wann belügen wir uns selber? Und so all diese Dinge. Also wenn das da drin ist, dann interessiert mich die Figur.
Goethe hat ja die Idee gehabt, die natürlich nicht realistisch ist, dass der Faust und der Mephisto, also das Gute und das Böse, vom selben Schauspieler gespielt wird.
Mhm.
Das hat er in einem Brief mal geäußert, was natürlich unrealistisch ist. Sie haben in einem Gespräch, ich glaube mit der Süddeutschen Zeitung, mal gesagt, das Spielen wehrt den Tod ab. Ich habe das Zitat endlich, ich habe das so verstanden, dass Sie sagen wollten, solange ich auf der Bühne stehe, kann mir nichts passieren. Interpretiere ich das richtig?
Wenn ich das wüsste, in welchem Zusammenhang ich das gesagt habe, aber das
ist ein
Spielen,
kluger Satz.
Ja, das Spielen wehrt den Tod ab, weil du dich während des Spiels unwahrscheinlich lebendig fühlst. Also so wie fast sonst nicht. Weil da so vieles, also deine Antennen sind offen, du bist angespannt, du hast Adrenalin, du brennst förmlich. Ja. Und das ist ein Zustand, der den Tod abwehrt. Ich glaube, es kommt auch ein bisschen so, wie man ja auch weiß, wenn man sich ein Bein bricht auf der Bühne, man merkt es nicht bis zum Schlussapplaus. Ja. Und das, ich habe mir nicht das Bein gebrochen, aber einen Kapselriss gehabt und so weiter. Also ich kann das bestätigen. Man merkt, irgendwas stimmt nicht, aber man kann sich jetzt damit nicht beschäftigen. Und das ist sowas. Also man, vielleicht wehrt man ihn nicht ab, aber man kann ihn eine Weile verschieben. Ja, so. Ja.
Ich komme noch ein letztes Mal auf Schwesterlein zurück, den Film mit Lars Eidinger. Sie kennen Lars Eidinger sehr, sehr lange. Sie waren in derselben Schauspielklasse mit ihm, wo diese berühmte Klasse, wo auch noch Striesow war, David Striesow und Fritzi Haberland. Sie kennen ihn lange aus der Schaubühne am Leniner Platz. Mhm. Thomas Ostermeier, der in diesem Film ebenfalls mitspielt, hat, glaube ich, an die 40, 50 Stücke an der Schaubühne inszeniert. Mhm. Hilft es, wenn man so einen Film dreht mit Menschen, die man gut kennt und wo man nichts sozusagen vom weißen Blatt Papier an neu aufbauen muss?
Ja. Ja. So jetzt gerade was Lars und mich angeht, half das natürlich enorm, dass wir uns erstens sympathisch waren und sind und dass wir diese intensive Zeit, die intensivste ist, der Schauspielschule. Mhm. Also wo man zusammen ist, wo man selber noch nicht weiß, wer man ist, aber schon 1000 Figuren erfinden soll, wo man permanent unter, man wird ja permanent beurteilt. Da gehen ja wirklich auch Charaktere irgendwie kaputt sogar, ja. Also man muss sich irgendwie behüten, beschützen und so. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, ich muss Lars so ein bisschen, muss ich auf ihn achten, ja. Und das habe ich irgendwie heute immer noch, obwohl es nicht nötig ist. Und heute kommt dazu, dass wir uns gegenseitig sehr respektieren und bewundern in der gegenseitigen Arbeit. Und deswegen kann man in so eine Szene reingehen, mit dem absoluten Gefühl, egal was jetzt passiert, wir können drauf reagieren. Ja. Und er hat Lust und er schenkt sich nichts. Und man kann irgendwie gucken, wo es uns hintreibt. Und das hilft natürlich ungemein, wenn man sich so gut kennt. Und bei Thomas war das ähnlich, auf eine andere. Wir kennen uns nicht so gut wie Lars und ich, aber man ist sich einfach vertraut und die Gespräche, die man führt, fängt man nicht von vorne an, sondern man kann immer mehr vertiefen. Das ist natürlich toll.
Lars Eidinger hat den Hamlet gespielt unter der Regie von Thomas Ostermeier. Also die kannten sich auch schon sehr gut. Die beiden Regisseurinnen, Stephanie Chouat und Véronique Raymond, haben Sie angesprochen in einer Boutique. Sie waren wohl gerade am Telefon. Ja. Das ist ja eine relativ unübliche Annäherungsweise an eine Schauspielerin und man kann ja nun mit gutem Gefühl sagen, an einen Star. Das passiert Ihnen doch wahrscheinlich alle Nase lang, dass irgendjemand mit einem drittklassigen Drehbuch bei Ihnen hinter Ihnen steht in einer Boutique oder beim Bäcker und sagt, wollen Sie mal reingucken? Was hat Ihnen in dem Fall die Sicherheit gegeben, ich treffe die auf einen Kaffee?
Ich habe da neulich drüber nachgedacht, was war das eigentlich, was mich so... Sofort dachte ich, da ist irgendwas. Da ist irgendwas bei den beiden.
Geheimnis.
Ja, Geheimnis oder auch... Ich hab das Gefühl, es war so eine... Es war sehr leicht, es war lustig, wie sie mich angesprochen haben. Es war vorsichtig, es war respektvoll. Aber es war unwahrscheinlich dringlich. Also als hinge davon Leben und Tod ab, dass ich da, dass sie das jetzt nicht versauen, diese erste Begegnung, und ich da zumindest mal einen Kaffee trinken gehe und mir das angucke.
Ja, die hatten den Stoff für Sie geschrieben.
Ja, sie waren gerade dabei.
Oder dabei, hatten Sie aber nie kontaktet, logischerweise, weil ich kann ja nur ein fertiges Buch einer Schauspielerin schicken. Ja. Und dann trifft man sie in einer Boutique. Das ist ja auch nicht gewöhnlich.
Nein. Ne? Und ich weiß noch, ich war in dieser Boutique, weil ich für eine Freundin, das war zur Zeit der Berlinale, also deswegen waren die auch in der Stadt. Aber wir trafen uns völlig abseits davon, weil ich nach einem Geschenk für eine Freundin suchte. Und ich sah immer, wie diese beiden da an dem Fenster, ich kann mich tatsächlich noch erinnern, immer auf und ab. Und ich dachte, mein Gott, was haben die denn jetzt? Also entweder sagen sie was oder nicht oder wie. Und dann nahmen sie sich ein Herz und haben es getan. Und das war... Ja,
was man dann als Schauspielerin macht, man guckt sich die Filme an, die dieses Regie- und Künstlerinnen-Team bisher gemacht hat. Ein Film ist ein Dokumentarfilm, ein sehr sehenswert, der heißt Les Dames, also die Damen, Frauen über 65. Sie wurden mal angesprochen, jetzt auf wenig charmant, wie ich fand, auf ihr Alter. Und darauf haben sie dann gesagt, ja, ich überlege mir jetzt schon in dem Alter, in dem ich jetzt, Nina Hoss, jetzt bin, was ich, Zitat, als werde ich jetzt eine komische Alte, Zitat, Zitat Ende. Zu welchem Ergebnis sind Sie gekommen bei dieser Fragestellung an sich selbst?
Ja, ich schiebe das noch so ein bisschen vor mir her. Ich glaube, da habe ich noch genug Zeit für. Aber klar ist es so, dass
Sie haben selber thematisiert.
Nein. Ja, man muss sich irgendwann, glaube ich, neu erfinden. Ein gutes Beispiel ist die Deneuve. Ja. Also die sich wirklich neu und mit aller Werf und Freude in ein neues Bild hineinbegeben hat und macht es fantastisch. Also sowas oder wie Helen Mirren oder ich weiß, gut, die spielt jetzt nicht die verrückte Alte, die Deneuve auch nicht. Aber man muss irgendwie, dass man Lust hat auf den neuen Lebensabschnitt und nicht immer dem nachhängt, was war. Das fände ich eben schade, das meinte ich damit.
Nina Hoss ist heute Gast bei Meyer Burkhardts Frauengeschichten. Wenn ich Sie jetzt so erlebe, wir kennen uns nicht, wir sind uns vielleicht 2-3 Mal begegnet, aber wir kennen uns nicht. Aber wenn ich jetzt so meine Empfindung mal formulieren müsste, dann würde ich sagen, Sie sind von Ihrem unglaublich großen Erfolg völlig unbeeindruckt. Stimmt es?
Ja, ich finde den irgendwie nicht so wichtig.
Liegt das an diesen offensichtlich wunderbaren Elternpaar? Die Mutter Intendantin der baden-württembergischen Landesbühne, der Vater Betriebsratsvorsitzender beim Daimler, früher Kommunist, dann Bundestagsabgeordneter der Grünen. Die Mutter hat Ihnen den Weg geebnet zur Bühne, der Vater hat Ihnen den Weg geebnet in die Politik, in die politische Aufrichtigkeit, wenn ich das so formulieren darf. War dieses Elternpaar ein Himmelsgeschenk?
Ja. Ich glaube ja. Also wenn man, je älter man wird und je mehr man erlebt und um sich herum sieht und so, habe ich manchmal schon das Gefühl, was war denn das für ein Geschenk? Das war so ein großes Abenteuer, aber gehalten in so einer großen, in so einem großen Eimer Liebe, ja. Das war jetzt auch nicht immer unproblematisch und so, aber man war, ich würde sagen, es war offen. Und ich fühlte mich immer wahrgenommen, ernst genommen als Kind, so dass ich nie das Gefühl hatte, mir wird irgendwas vorenthalten. Wenn es gerade Schwierigkeiten gibt, dann reden sie nicht mit einem oder so, sondern ich war immer involviert und es war offen und deswegen habe ich vielleicht ernst genommen, ja. Und habe eben mit denen die verrücktesten Sachen erlebt. Sie hatten einen unwahrscheinlich aufregenden Freundeskreis, wo im Bereich der Politik als auch der Kunst, und waren wahnsinnig engagierte, neugierige Menschen. Und das ist ein Geschenk. Also und dass sie dann auch noch zusammengeblieben sind und so. Also all das ist schon fantastisch gewesen. Und
Sie haben das mal beschrieben, im Wohnzimmer waren dann oft Betriebsratsmitglieder aus aller Herren Länder, die beim Daimler gearbeitet haben. Und es wurde diskutiert und vermutlich auch ein bisschen was getrunken und geraucht.
Und gegessen und geraucht. Klar. Es war wild, aber eben intensiv. Und es ging wirklich um Leben, um Lebensentwürfe, um den Kampf einer besseren Zukunft, ja. Das so mitzubekommen, dass das aber auch einhergeht mit einer großen Freude, ja, und eben kann dieses Wort Neugier immer wieder verwenden und Offenheit und Toleranz anderen gegenüber, das war schon im Nachhinein unfassbar eigentlich, dass ich das erleben konnte.
Ihr Vater hat mal Helmut Kohl auseinandergenommen. Ich glaube, das war der Untersuchungsausschuss zur Partei
Flick.
Ja. Ich stelle mir jetzt vor, das ist ein couragierter Mann gewesen. Aber wenn ich weiß, ich muss jetzt den Bundeskanzler wieder zur Brust nehmen, erinnern Sie sich, wer morgens das Haus verlassen hat?
Ja, ich weiß es noch. Ich weiß, wir waren nicht da, weil das war ja in Bonn und wir lebten in Stuttgart. Aber ich weiß, wie er sich aufgemacht hat nach dem Wochenende zu Hause nach Bonn und wusste jetzt, ich muss das machen und ich will das machen. Ja. Und er war so aufgeregt. Ich glaube, er ist fast gestorben. Weil du, Das ist so ein Lebensmoment, ne, wo du denkst, wenn ich das möchte ich jetzt einfach nicht versauen, diese Chance.
Ja.
Und dann war das aber eben auch so großartig zu sehen. Ich konnte es später mal nachlesen, weil als Kind habe ich es nicht richtig alles verstanden. So, ich war nur irre stolz, dass er da den Bundeskanzler irgendwie sich zur Brust nimmt und Sachen aufdeckt, die ihn tatsächlich in dem Moment in Schwierigkeiten gebracht haben. Und dass der da so mutig war, das ist einfach, aber er war wahnsinnig aufgeregt, irre.
Und hat er Sachen aufgedeckt?
Ja.
Mhm. Ihr Vater?
Ja.
Mhm. Und darf ich fragen, welche Schwierigkeiten das waren, die er dann hatte? Oder geht die Frage zu weit?
Die er danach hatte?
Ja.
Er hatte sowieso immer Schwierigkeiten.
Eben.
Er hat permanent ist er angedockt. Mhm. Und weil er ein Freigeist war, aber er hat, und deswegen ist es, wenn man Willy Hoss in Stuttgart nennt oder so, fliegen ihm die Herzen zu, weil er... wie sage ich das denn? Man hat ihm immer geglaubt. Das ist ja heutzutage auch alles schwieriger geworden. Aber er hat diesem System, er hat sich eben nie verführen und umbiegen lassen. Mhm. Und diese Standhaftigkeit und dieses sich selbst treu sein und anderen und der Sache, für die man kämpft, nämlich der solidarischen Idee, das, und zwar nicht jetzt im kommunistischen Sinne, sondern einfach, dass man für andere kämpft, die nicht privilegiert sind, denen es nicht so gut geht. Und vor allen Dingen auch, er ist ja Arbeiterklasse gewesen und hat das nie verleugnet, im Gegenteil, hat immer wieder die Nähe gesucht, also nicht dieses Raustreten aus und zum Glück habe ich das hinter mir gelassen, sondern nein, immer wieder so. Und das hat viele irritiert. Mhm. Und deswegen war er sowieso jemand, der immer angedockt hat. Also Schwierigkeiten hatte er sowieso. Als er in den Bundestag kam, das weiß ich noch, haben die SPDler zu ihm gesagt, du wirst noch sehen, der Laden hier wird dich fertig machen. Ja. So, also wirklich so. Und weil sie alle umkippen, ja. Ne? Und das ging mit ihm nicht, das muss ich jetzt sagen.
Sie haben beiläufig erwähnt, dass das Ganze in Stuttgart stattfand. Das Ganze meint Ihre Kindheit. Und Sie sprechen überhaupt nicht den Hauch eines schwäbischen Akzents.
Ja.
Liegt es daran, dass Sie das auch nicht als Ihre Heimat je empfunden haben?
Ach, nee, ich habe schon, wenn ich daran zurückdenke und wenn ich nach Stuttgart komme, dann verbinde ich damit absolut, habe ich eine Herzenswärme. Mhm. So, ja. Aber es ist keine, ja, Heimat, ich wusste, sagen wir mal, immer schon, dass ich gehen werde. Das ist verrückt, ja. Also ich wusste, ich wusste nicht, ob ich nicht irgendwann wieder zurückkomme oder so, aber ich wusste, ich muss erstmal raus. Ich muss erstmal in die große, weite Welt sozusagen. Aber dass ich nicht Schwäbisch spreche, hängt damit zusammen, dass meine Eltern das einfach nicht gesprochen haben. Mein Vater aus dem Rheinland, meine Mutter aus Schleswig-Holstein. Ich habe eher so Rheinisch und Norddeutsch Blut gehabt. Erzählen aber ich kann es Honorationsschwäbisch. Also so ist
ja, es gibt Apothekerschwäbisch.
Ja, das kenne ich nicht, aber Honorationsschwäbisch. Also ich kann schwätzen so, als wenn der Schwabe versucht, Hochdeutsch zum Schwätzen.
Ja.
Das kann ich, ja.
Und das wird dann aber noch viel.
Und das wird dann halt, ja, ich kann nicht so richtig gut so naiv gehen, ja, aber ich kann so versuchen, eben Hochdeutsch zum Schwätzen, ja. Das geht, ja.
Nina Hoss ist heute Gast bei Meyer Burkhardts Frauengeschichten gewesen, muss ich leider sagen. Wir kommen zum Ende der Sendung. Ich habe das Gefühl, Sie haben zum Norden, liebe Nina Hoss, durchaus eine Beziehung. Ihre Mutter, Sie erwähnten es gerade, stammte aus Schleswig-Holstein. Darf ich fragen, wo Sie genau herkamen?
Heide.
Aus Heide.
Also Nordhasstedt, um ganz genau zu sein.
Ein Heide, der größte Marktplatz Deutschlands, glaube ich.
War doch
mal.
Ja.
Sie waren, ich erinnere mich, im Hamburger Schauspielhaus mal mit Emilia Galotti als Gast, ein wunderbares Stück von Lessing. Mhm. Haben Sie eine Beziehung zum Norden als Berliner, als Wahlberlinerin und Schwäbin? Sagen Sie bitte ja.
Ja, nein, deswegen, das meinte ich ja. Ich war einfach sehr viel meine Großmutter besuchen, meine Tante besuchen. Und die lebten eben alle, ich war meine ganze Kindheit oft, nicht meine ganze Kindheit, aber oft waren wir in Büsum, Husum, Meldorf, die ganze Ecke kenne ich. Ja, Krabbenpoolen. Ja, im Eimer und so. Ja, doch, ich liebe den Norden. Ich liebe Plattdeutsch, muss ich sagen. Ich versuche so ein bisschen was, ich verstehe es auch ganz, ganz gut, weil meine Mutter es noch sprechen konnte.
Ja.
Aber ich vergesse, ich habe wahrscheinlich schon viel vergessen wieder. Aber doch, ich habe also mein Herz geht auf im Norden. Ich mag den, ich liebe den Humor. Dieses, wo viele ja sagen, es ist so trocken und irgendwie hart, das geht mir überhaupt nicht so. Im Gegenteil. Mir geht das Herz auf, weil es überhaupt nicht hart ist, finde ich.
Mir ist das Herz aufgegangen, dass Sie heute mein Gast waren und die Einladung zu Maya Burkhardts Frauengeschichten angenommen haben. Liebe Nina Hoss, alles Gute für was immer Sie vorhaben. Und danke, dass Sie hier im Studio vorbeigekommen sind.
Danke.
Maya Burkhardts Frauengeschichten. Wenn Ihnen das Gespräch gefallen hat, freuen wir uns über positive Bewertungen und Weiterempfehlungen.